die letzte Nacht und einander einen Treueid zu sterben treffen, das überflüssige Körperhaar abrasieren und sich parfümieren, die große rituelle Waschung vornehmen, den Plan von allen Seiten gut kennen, damit rechnen, dass der Feind reagiert und Widerstand leistet, die Suren ad Tauba und der Lanfal lesen und darüber nachdenken, was Gott den Gläubigen an ewiger Gnade für die Märtyrer bereitet hat.
Das war ein sehr sorgfältiger Prozess, aber es ist nichts Neues dabei rausgekommen, überhaupt nichts. Das Einzige, was neu ist, sind eben die Aussagen aus Amerika und die sind eindeutig entlastend.
Die Höchststrafe kommt bei dieser schrecklichen Tat, bei der über 3000 Menschen zu Tode kamen, als alleinige Strafe in Betracht. Und ich bedauere, dass der Gesetzgeber hier vorgesehen hat, dass für Beihilfe zum Mord die Strafe zu mildern ist und nur 15 Jahre ausgesprochen werden können. Die gerechte Strafe für ein solches Verbrechen wäre sicherlich die lebenslange Freiheitsstrafe gewesen.
Er muss deshalb freigesprochen werden, weil es keine Beweise für seine Schuld gibt. Also eine bloß radikale Einstellung reicht in keiner Weise.
Feindstrafrecht? Über Terroristenbekämpfung im Rechtsstaat. Ein Feature von Horst Mayer.
Im Namen des Volkes. Der Angeklagte Munir El-Mutasadek wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt. Weil damit ein erhöhter Fluchtanreiz besteht, ist der Angeklagte erneut in Untersuchungshaft zu nehmen.
19. August 2005, Saal 237 des Strafjustizgebäudes in Hamburg. Über 3 Stunden hat der vorsitzende Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht, Ernst-Rainer Schut, das Urteil begründet. Das war's. Während sich der Saal leert, wird der sichtlich schockierte Mutasadek festgenommen. Am Morgen ist er in kurzärmeligem Hemd und Jeans erschienen, als wolle er die angekündigte Heimreise nach Marokko am liebsten gleich heute antreten. Jetzt bereiten seine Verteidiger erst einmal eine Haftprüfung vor.
Das Ganze ist für mich eine schöne Verurteilung, dass eben ein terroristischer Gewalttäter, jemand, der zumindest indirekt auch für die Anschläge mitverantwortlich ist, zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.
Für mich besteht das grundsätzliche Problem darin, wie viel Staatsgewalt und wie viel Eingriffe in Grundrechte noch vom Recht eingefangen werden können und wo die Tabugrenze beginnt, jenseits deren man sagt, wir haben jetzt kein Bürgerstrafrecht mehr, sondern wir haben ein Feindstrafrecht. Wir haben kein Recht mehr, sondern wir haben Krieg.
Winfried Hassemer, Strafrechtslehrer und Verfassungsrichter.
Nein, das hat sicherlich nichts mit Feindstrafrecht zu tun. Dafür würde ich mich als Staatsanwalt auch nicht hergeben.
Bundesanwalt Walter Hemberger, Chefankläger im Mutasadek-Prozess.
Das hoffe ich, dass das Urteil eine Signalwirkung hat, nämlich für alle, die in Deutschland oder sonst irgendwo leben und diesem Dschihad-Gedanken verhangen sind, dass denen auch klar wird, dass es nicht so einfach ist in Deutschland.
Von Mohammed Atta, einem ägyptischen Absolventen der Technischen Universität Hamburg-Harburg, fand das FBI am Flughafen von Boston eine Tasche. Darin, neben Pfefferspray und einem Messer, ein arabischer Text, die geistliche Anleitung. Er wird Atta zugeschrieben.
In der Nacht aufbleiben und dringlich um Hilfe zum klaren Triumph und unsere Unentdecktheit beten. Viel rezitieren. Wisst es die beste Rezitation, die des edlen Korans ist. Reinige dein Herz und vergiss oder ignoriere etwas, dessen Name Welt ist. Die Zeit des Spielens ist vorbei.
Am 19. August 2005 verkündete das Hanseatische Oberlandesgericht das Urteil im zweiten Prozess gegen den 31-jährigen Marokkaner Munir El-Mutasadek. Doch die Strafsache gegen den mutmaßlichen Terrorhelfer, die seit Jahren Justiz und Öffentlichkeit beschäftigt, ging damit keineswegs zu Ende. Der Bundesgerichtshof, BGH, wird erneut über die Revision entscheiden müssen. Unterdessen, im Februar 2006, erzwang das Bundesverfassungsgericht, dass Mutasadek auf freien Fuß gesetzt wurde. Wer die polizeilichen Meldeauflagen über 1 Jahr lang tadellos erfüllt habe, dürfe nach einem Urteil, das noch keine Rechtskraft hat, nicht wegen Fluchtgefahr inhaftiert werden.
Der große, holzgetäfelte Verhandlungssaal hat schon andere terroristische Vereinigungen gesehen, RAF und PKK, und ist für alle Fälle gerüstet. Sicherheitsschleuse wie am Flughafen, vor den alten Holzbänken der Zuschauer und Presseleute eine meterhohe Trennscheibe aus Panzerglas, obenauf bis zur Decke ein Netz gespannt. Durch die riesigen Fenster an der rechten Längsseite dringen Geräusche vom Innenhof der Untersuchungshaftanstalt. Richter Schut ist ein besonnener Mann, den man leicht unterschätzt. Er wirkt unscheinbar, fast ein bisschen schüchtern. Sein, wie er sagt, liberaler Verhandlungsstil gibt diesem Terrorprozess, in dem freilich seine Konfliktfähigkeit nicht getestet wird, einen harmlosen Anstrich. Oben auf der Richterbank, rechts und links von ihm je zwei Beisitzer, links außen ein Reserverichter. Zur Rechten drei Staatsanwälte der Bundesanwaltschaft in roten Roben, daneben Anwälte von Nebenklägern aus den USA. Ihnen gegenüber der Angeklagte mit zwei Verteidigern. »Ich kann Sie beruhigen«, versichert Richter Schuth zur Prozesseröffnung. »Wir verhandeln nach, ich möchte fast sagen, alteuropäischen Rechtsgrundsätzen. Was freilich nicht bedeutet, setzt der Vorsitzende leise hinzu, ein rechtsstaatlich prozedierendes Gericht sei ein zahnloser Papiertiger.«
Rückblende. Im ersten Prozess im Februar 2003 war der Elektrotechnikstudent Motassadek von einem anderen Senat des Oberlandesgerichts wegen Beihilfe zum Mord in über 3000 Fällen zur Höchststrafe von 15 Jahren Haft verurteilt worden. Begründung: Er sei nicht nur Mitglied der Terrorzelle um seinen Kommilitonen Mohammed Atta gewesen, sondern überdies in die Anschlagspläne eingeweiht und habe in Hamburg geholfen, die Abwesenheit der späteren Todespiloten zu verschleiern. Die Struktur der Terrorzelle um Atta wurde vom Oberlandesgericht sehr unterschiedlich beurteilt. Im zweiten Hamburger Al-Qaida-Verfahren wurde ein Freund Motassadeks, Abdelghani Msoudi, freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Auch Msoudi war als Helfershelfer angeklagt. Auch er war, wie Motassadek, in einem afghanischen Trainingslager der Al-Qaida. Doch seine Richter wollten den Freundeskreis arabischer Studenten, der sich verbal radikalisierte, nicht insgesamt als terroristische Vereinigung einstufen, sondern nur den inneren Kreis der Verschwörer um Atta. Das erste Urteil gegen Motassadek hob der BGH 2004 auf, wegen fehlerhafter Beweiswürdigung. Denn ein gesperrter Zeuge wurde nicht hinreichend berücksichtigt. Dieser Zeuge ist Ramzi Binalschib. Er gab sich in einem Interview als Verbindungsmann zwischen Al-Qaida und den Hamburger Piloten zu erkennen, wurde 2002 in Pakistan verhaftet.
Binalschib ist jetzt 3 Jahre gefangen. Er befindet sich an einem unbekannten Ort auf dieser Welt, höchstwahrscheinlich außerhalb der USA. Wir müssen uns vorstellen, dass die Umstände seiner Inhaftierung mindestens den Grad an Grausamkeit erreichen wie jene in Guantanamo, die ja hinreichend bekannt sind.
Rechtsanwalt Udo Jakob aus Hamburg, Verteidiger von Motassadek.
Nur mit dem Unterschied, dass in Guantanamo inzwischen die Gefangenen gewisse Rechte haben. Sie dürfen ja zum Beispiel einen Anwalt nehmen, sie dürfen auch Beschwerden einlegen. Es ist auch überhaupt bekannt, dass sie sich dort befinden. Anders bei Binalschib, da weiß kein Mensch, wo der sich befindet, der hat nie einen Anwalt gesehen, hat keinerlei Rechte.
Die Bekämpfung des Terrorismus kann nicht ein wilder, ungeregelter Krieg sein.
Klaus Tolksdorf ist Vorsitzender Richter des 3. Strafsenats des BGH. Er verkündete im März 2004 das spektakuläre Revisionsurteil nach dem ersten Prozess gegen Motassadek.
Das Oberlandesgericht hat bei der Beweisführung der Tatsache nicht Rechnung getragen, dass seine Möglichkeit der Wahrheitsfindung eingeschränkt war, weil durch Maßnahmen der US-amerikanischen und der deutschen Regierung der tatbeteiligte Binalschib weder im Prozess vernommen, noch der Inhalt von Protokollen über dessen geheimdienstliche Vernehmungen in die Beweisaufnahme eingeführt werden konnte.
Der Bundesgerichtshof sah daher den Anspruch des Angeklagten auf ein faires Verfahren im ersten Prozess verletzt.
Werden die Aufklärungsmöglichkeiten durch die Exekutive verkürzt, muss dem durch eine besonders vorsichtige Beweiswürdigung und gegebenenfalls die Anwendung des Satzes im Zweifel für den Angeklagten Rechnung getragen werden.
Achte auf dich, den Koffer, die Kleidung, das Messer, deine Ausrüstung, deinen Ausweis, das Flugticket. Prüfe deine Waffe noch einmal unmittelbar vor der Reise. Der Prophet sagt, jeder von euch muss sein Messer schärfen und seinem Schlachtopfer schnell Frieden geben. Straffe deine Kleidung, danach schnüre deine Schuhe gut und trage Socken, damit du im Schuh Halt hast und nicht herausrutschst. Bete das Morgengebet in der Gruppe. Verlasse deine Wohnung nur nach ritueller Waschung.
Die USA haben offensichtlich ein erhebliches Interesse an einer Verurteilung Motassadeks und stellten auch Beweismittel gegen den Angeklagten zur Verfügung. Daher, urteilte der BGH im März 2004, dürfe nicht ignoriert werden, dass andere für die Tataufklärung zentrale Beweismittel, die den Angeklagten entlasten könnten, dem deutschen Gericht vorenthalten werden.
Die Gefahr, dass der ausländische Staat durch die selektive Gewährung von Rechtshilfe den Ausgang des in Deutschland geführten Strafverfahrens steuert, kann im Hinblick auf das Recht des Angeklagten auf eine faire Verfahrensgestaltung nicht hingenommen werden.
Ich halte die Entscheidung als ein großes Warnzeichen für die Verwaltungsbehörden, mit der Justiz etwas besser umzuspringen und einfach nicht zu versuchen, politische Entscheidungen in die Justiz zu verlagern.
Klaus Detter, bis 2005 Richter am BGH.
Das heißt also, die Behörden haben versucht, durch Sperrung von Zeugen, durch Sperrung von Beweismitteln hier dem Gericht einen Stoff vorzugeben, mit dem Hinweis, das muss euch doch genügen, verurteilt. Und dem hat der BGH ganz eindeutig in dieser Entscheidung einen Riegel vorgeschoben.
Ebenso wie seine Kollegen beim BGH sieht Klaus Detter die Gefahr, ausländische Geheimdienste könnten einen hiesigen Strafprozess manipulieren.
Da ist die Gefahr noch größer, dass man einfach versucht, die deutsche Justiz zu benutzen, um eine Verurteilung zu erreichen, ohne dass man an sich die Karten auf den Tisch legt.
Klaus Detter plädiert für mehr richterliches Selbstbewusstsein und weiß ein probates Mittel gegen gesperrte Zeugen.
Ein Freispruch und eine damit verbundene Kritik am Vorgehen der Polizeibehörden kann sehr heilsam sein. Ich bleibe dabei, das ist wirklich eine Aufforderung an die Kollegen, sich nicht als Büttel der Verwaltungsbehörden, gerade im Bereich der Zeugen vom Hörensagen, der verdeckten Ermittlung, der Sperrerklärung, hier benutzen zu lassen.
Am 10. Prozesstag in Hamburg wird ein ehemaliger Studienkollege von Motassadek aus dem Jemen vernommen. Es geht um einen Anruf von Binalchip. Der Zeuge kann oder will sich an nichts erinnern. Sie können ja Binalchip fragen. Heiterkeit auf beiden Seiten der Panzerglasscheibe. Das würde ich gerne machen, entgegnet der Vorsitzende, wenn ich nur wüsste, wo er ist. Aber die Amerikaner geben ihn nicht heraus. Kann er nicht wenigstens einen Fax schicken? In den Räumen, wo er sich aufhält, befindet sich wahrscheinlich kein Faxgerät.
Wenn ein Zeuge nicht persönlich vor Gericht erscheint, kann der Angeklagte auch nicht von seinem Fragerecht Gebrauch machen.
Die zuständigen Stellen werden erneut zu prüfen haben, ob nicht Möglichkeiten bestehen, im Interesse der Wahrheitsfindung die bisher gesperrten Beweismittel zumindest in eingeschränktem Umfang zur Verfügung zu stellen, ohne dass hierdurch berechtigte Geheimhaltungsinteressen berührt werden.
Dieser Forderung des BGH nachzukommen, war das Gericht im zweiten Prozess gegen Motassadek redlich bemüht. Der Erfolg war mäßig. Es gab nicht einmal eine Videovernehmung des Zeugen Binalchip. Stattdessen übermittelte das US-Justizministerium Unclassified Summaries, nicht näher klassifizierte Zusammenfassungen, vielfach gefilterte Extrakte dessen, was Unbekannte über Binalchips Aussagen freigegeben hatten.
Gut, wir geben Ihnen Beweisunterlagen. Wir geben Ihnen nicht Ramzi Binalchip. Wir sagen nicht mal, ob wir ihn haben. Wir geben Ihnen nicht seinen Vernehmungsbeamten. Wir sagen nicht mal, ob er vernommen worden ist. Wir geben Ihnen nicht das Vernehmungsprotokoll. Wir sagen nicht einmal, ob wir eins haben. Wir geben Ihnen die Zusammenfassung des Geheimdienstes.
Der Hamburger Verteidiger Josef Kressle Münscher, der Ende 2004 nach einem schweren Motorradunfall starb, zu Beginn des Prozesses.
Ich bitte Sie, was braucht dieses Gericht hier in Hamburg, um sich ein Bild über Ramzi Binalchip zu machen? Es braucht Ramzi Binalchip. Was braucht das Gericht, wenn es einen Zeugen hören will? Es braucht den Zeugen. Soll es etwa einem Geheimdienstmitarbeiter trauen, der sagt, ich bewerte und ich denke und meine Zusammenfassung in Übereinstimmung mit meinem Chef ist die und die, er lügt oder er lügt nicht? Das ist vierter Klasse Beweismittel.
Die Summaries der Aussagen von Binalchip enthielten indes, anders als die Verteidiger es von einem potenziellen Folteropfer erwartet hatten, die Kernaussage, Motassadek war nicht in die Anschlagspläne eingeweiht.
Wenn entlastende Angaben kommen von einem Zeugen, der möglicherweise gefoltert wurde, dann darf natürlich ein Gericht nicht sagen, das wird nicht gewertet, weil unter Folter entstanden, sondern im Gegenteil.
Verteidiger Udo Jakob.
Wenn jemand einer solchen Behandlung Widerstand entgegensetzt und gleichwohl nicht die gewünschten Aussagen von sich gibt, dann muss man natürlich das zugunsten des Angeklagten werten.
Das Oberlandesgericht argumentiert anders. Die Summaries dürfen zwar verwertet werden, weil der Verdacht der Folter nicht erwiesen ist, der Inhalt entlastet den Angeklagten aber nicht, weil Binalchip zugunsten seiner Komplizen wahrscheinlich lügt. Und dass er als Zeuge unerreichbar bleibt und nicht persönlich vernommen werden kann, wiegt nicht so schwer. Vor einem Gericht, das ihn über sein Schweigerecht belehren muss, hätte er wohl ohnehin nichts gesagt.
Wenn du den Flughafen siehst und aus dem Taxi steigst, so sprich das Gebet des Ortes. Lächle und sei ruhig, denn die Engel beschützen dich. Und die Ausrüstung der Ungläubigen, ihre Sicherheitstüren und ihre Technologie, all dies kann nichts nützen und nichts schaden, außer mit Gottes Erlaubnis.
Am 23. Prozesstag erscheint, durch einen Seiteneingang, die Mikrofone und Kameras umgehend, vor dem Oberlandesgericht Heinz Fromm. 56, schlank, Oberlippenbärtchen, dunkler Anzug frisch vom Herrenausstatter. Betont korrekt, beflissen. Der Zeuge ist Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und, was das Entscheidende betrifft, mit der üblichen Aussagebeschränkung versehen. »Das ist sehr unbefriedigend«, klagt der Vorsitzende. »Wir stochern im Nebel herum, haben zwar Zusammenfassungen, aber wissen nicht, wie die zustande gekommen sind. Gibt es mehr als diese Summaries?« Der Zeuge: »Keine Antwort.« »Was ist eigentlich das Geheime an Binalschip?« »Keine Antwort.«
Nicht nur der Hauptzeuge Binalschip ist gesperrt. Es gibt auch gesperrte Geheimdienstunterlagen.
Es ist Material von befreundeten Geheimdiensten, was zum Zwecke der Aufklärung von Strukturen, von künftigen Planungen gesammelt worden ist. Und es ist dezidiert kein Material zur Strafverfolgung, sondern zur Prävention.
Ernst Urlau war im September 2005 noch Koordinator der Geheimdienste im Bundeskanzleramt. Seit Januar 2006 ist er Präsident des Bundesnachrichtendienstes, BND. Er ist verantwortlich für verschiedene Sperrerklärungen, die die Hamburger El-Qaida-Prozesse betreffen.
Das heißt im Klartext, wir haben die Information zweckgebunden erhalten. Zum Zwecke nachrichtendienstlicher Belange. Die USA haben in der konkreten Situation nach dem 11. September durch die Aktivitäten in Afghanistan, das Leerräumen der Taliban- und Al-Qaida-Lager, hochwichtige Informationen für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir nicht verlässlich sind, heißt das auch die unmittelbare Beeinträchtigung unserer Sicherheitsinteressen.
Im Klartext heißt das, es droht Informationsentzug durch US-Dienste. Daher wurde auch im Fall Motassadek die dringliche Bitte des Gerichts, man möge weiteres Material über die Zentralfigur Binalschip herausgeben, strikt abgelehnt.
Dass wir es uns nicht leicht gemacht haben, einfach nur die Erklärung hinzunehmen, die erste, keine Freigabe, sondern immer wieder drum nachgesucht haben, mehr Informationen für unser Verfahren zur Verfügung zu stellen.
Im Sperrvermerk heißt es, die deutschen Bemühungen, den US-Behörden irgendetwas zu entlocken, hätten im Laufe der Zeit geradezu drängenden Charakter angenommen.
Um dem Gericht eine breitere Möglichkeit zu geben, festzustellen, ist das Material relevant oder nicht relevant, um damit natürlich auch die Verurteilung wahrscheinlicher zu machen.
Gemessen an diesen Bemühungen scheint die Herausgabe der Summaries wie ein kleiner Erfolg. Ramzi Binalschip wird seit Jahren in einer Blackbox in einem Geheimgefängnis festgehalten. Droht da mit der Herausgabe weiterer Unterlagen nicht vor allem, dass erneut Foltermethoden der US-Geheimdienste öffentlich werden? Ernst Urlau, der bedauert, in den USA habe man unter dem Eindruck des 11. September mit einer Reihe von Rechtstraditionen erst einmal gebrochen, hält sich bedeckt. Der BND verfüge nur über komprimierte schriftliche Ergebnisse, wisse aber nicht, unter welchen Umständen diese Befragungen zustande gekommen sind. Der deutsche Geheimdienst kennt also nur die Früchte, nicht aber die Art und Weise der Befragungen?
Ich glaube nicht, dass die USA oder andere mit irgendwelchen Transparenten durch die Gegend ziehen und erläutern, wie sie an Informationen herankommen.
Zeige keine Anzeichen der Verwirrung und nervlicher Anspannung, sondern sei froh, glücklich, heiter und zuversichtlich, weil du eine Tat ausführst, die Gott liebt und die er gut heißt. Danach wird der Tag kommen, den du mit den schwarzäugigen Jungfrauen im Paradies verbringen wirst.
Die Innenpolitik der 70er Jahre war geprägt durch den Terrorismus jener westdeutschen Stadtguerilla, die sich Rote Armee-Fraktion nannte. Der Staat reagierte heftig und rüstete mit Antiterrorgesetzen auf. Wesentliche Veränderungen bei Polizei, Justiz und Geheimdiensten waren die Folge. Der sogenannte vorverlegte Staatsschutz steht bis heute im Zeichen der Prävention, der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Im Laufe der Zeit sah die Republik allerhand Gesetzesverschärfungen, von der Rasterfahndung bis zum großen Lauschangriff. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind weltweit weitere Einschränkungen der Bürgerrechte in die politische Diskussion gebracht worden. Gegen Selbstmordattentäter, die den Massenmord an Zivilisten planen, wurde in den USA ein beispielloser Krieg ausgerufen. Ein Krieg, dessen Gravitationszentrum eine folgenreiche Feinderklärung bildet.
Und lächle dem Tod ins Gesicht, junger Kämpfer, denn du gehst gleich ein in ewige Gärten.
Die Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in kritischen Situationen dazu, dass der Staat auch den inneren Feind bestimmt.
Karl Schmidt, Staatsrechtslehrer, eine Zeit lang Kronjurist des NS-Staats, umstrittener Klassiker des Freund-Feind-Denkens, stilisierte 1932 die Feinderklärung zum Inbegriff des politischen und damit eines handlungsfähigen Staates.
Dies geschieht beispielsweise durch schärfere oder mildere, faktisch eintretende oder aufgrund von Sondergesetzen justizförmig wirksame, durch offene oder versteckte Arten der Ächtung, des Bannes, der Proskription, Friedloslegung, Hors-la-Loi-Setzung, mit einem Wort durch verschiedene Arten der innerstaatlichen Feinderklärung.
Am 21. Prozesstag präsentieren die Ankläger in Hamburg ihren Hauptbelastungszeugen gegen Motassadek. Vor dem Justizgebäude sind Doppelposten mit Maschinenpistole und kugelsicherer Weste aufgezogen. Die Polizeipräsenz im Sicherheitstrakt vor dem Verhandlungssaal wurde demonstrativ verstärkt. Der Palästinenser, verkleidet mit Perücke und Sonnenbrille, wird im Zeugenschutzprogramm betreut. Er sitzt gerade eine Strafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ab. 14 Tage will er als Leibwächter Bin Ladens gedient haben. Ich sah, sagt er, den Angeklagten in Afghanistan, bei Kandahar in einem Ausbildungslager der Al-Qaida.
Guantanamo, Abu Ghraib und geheime Gefängnisse der CIA. Es scheint, als sei der Krieg gegen den Terrorismus vor allem ein Problem der USA. Doch in Deutschland wurde die Schraube der inneren Sicherheit nicht nur um einige Gesetze angezogen. Man diskutiert neuerdings ein sogenanntes Feindstrafrecht.
Wenn du an Bord des Flugzeuges gehst, in dem Moment, in dem du es mit deinem Fuß betrittst, wiederhole die Gebete und führe dir vor Augen, dass dies ein Kriegszug auf dem Wege Gottes ist. Wenn du deinen Sitz einnimmst, wiederhole die bekannten Gebete. Wenn sich dann das Flugzeug ein wenig bewegt, auf die Warteposition zu, dann sage das Gebet der Reise, weil du zu Gott, dem Erhabenen, reist.
Krass und polemisch übertrieben. Bei Teufeln ist es nicht mit dem Hinweis getan, auch diese dürften nicht sündigen, man muss sich vor ihnen hüten.
Günter Jacobs, emeritierter Strafrechtslehrer aus Bonn. Er behauptet, der prinzipiell Abweichende kann nicht als Bürger behandelt, sondern muss als Feind bekriegt werden. Bereits 1999 erklärte er:
Der Feind ist ein Individuum, das sich in einem nicht nur beiläufigen Maß in seiner Haltung oder seinem Erwerbsleben oder durch seine Einbindung in eine Organisation, also vermutlich dauerhaft vom Recht abgewandt hat.
Jacobs erwähnt Sexualverbrecher, Wirtschafts- und Rauschgiftkriminelle, Terroristen und überhaupt die organisierte Kriminalität sowie hartnäckig dissentierende und unsichere Kantonisten.
Was soll dann noch das Strafrecht? Die Antwort lautet, es wandele sich in ein mit dem Polizeirecht verschmelzendes Gefahrenabwehrrecht. In ein, jetzt folgt das perhorrisierte Wort, Feindstrafrecht.
Günter Jacobs wurde 2005 in Aachen vom Strafverteidigertag zur Diskussion eingeladen.
Was heißt das? In erster, sichtbarster Linie heißt es, vor die Verletzungsdelikte treten Delikte gegen die öffentliche Sicherheit.
Paragraphen gegen Mord und Totschlag sanktionieren die Verletzung bestimmter Rechtsgüter. Abstrakte Gefährdungsdelikte hingegen bestrafen bereits Tätigkeiten, die geeignet sind, die öffentliche Sicherheit zu bedrohen. Der Feind wird, so wörtlich, weit im Vorfeld abgefangen und seiner Gefährlichkeit wegen bekämpft.
Auf die Stelle der Verletzung rückt also die Planung, weniger noch die Bereitschaft zur Planung. Die Vorschrift gegen die Bildung terroristischer Vereinigungen ist das Urbild dieser Konsequenz, die mittlerweile kaum noch als Besonderheit verstanden wird.
Das Strafrecht, traditionell ein Instrument der Repression, das heißt der Verfolgung begangener Straftaten, wird zu einem Instrument der polizeilichen Prävention, der Verhütung von Straftaten.
In zweiter Linie, schlechter sichtbar, aber nicht minder durchschlagkräftig, wandelt sich die Aufgabe der Strafe. Praktisch wird die Sicherung vor dem Täter im Vordergrund stehen, entweder durch eine als solche ausgewiesene Sicherungsverwahrung oder durch eine Sicherung garantierende, also entsprechend lange Freiheitsstrafe.
Paragraf 129a droht schon jetzt, für die bloße Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die nicht einmal ins Stadium konkreter Anschlagspläne gelangt ist, bis zu 10 Jahre Gefängnis an. Jacobs geht so weit, dem zum Feind erklärten den Bürgerstatus abzuerkennen. Das heißt, ihn in einen Zustand zurückzustoßen, in dem er nicht mehr als Person, sondern nur noch als Objekt staatlicher Zwangsgewalt behandelt wird. Im Krieg gegen den Terrorismus will der Strafrechtslehrer nicht einmal die nach der Strafprozessordnung verbotenen Vernehmungsmethoden ausschließen und drückt damit das Äußerste, die Erpressung von Aussagen durch Folter, in den Bereich des Möglichen.
Praktisch wird das dazu führen, dass Terroristen, die als solche überführt sind, auch jenseits der durch § 136a StPO gezogenen Grenzen zur Offenbarung weiterer Gefahren gezwungen werden. Mehr noch, sie müssen gezwungen werden, weil der Staat wegen seiner Schutzpflicht auf kein Mittel verzichten darf.
Wer eigentlich ermächtigt sein soll, den Feind zu bestimmen, sagt Jacobs nicht. Der Feind darf interniert werden ohne die Rechte eines Untersuchungshäftlings oder eines Kriegsgefangenen. Der zum illegalen Kämpfer erklärte, vegetiert in einer Enklave der Gesetzlosigkeit.
Dann wirst du bemerken, wie das Flugzeug innehält. Und danach startet es. Dies ist der Augenblick der Begegnung der beiden feindlichen Gruppen. Ihr müsst Gott anrufen, wie der Erhabene es in seinem Buch gelehrt hat. O Gott, du Verkünder des Buches, Beweger der Wolken, gib uns den Sieg über die Ungläubigen und lass sie erbeben.
Konkret, wenn das Geschehen in Guantanamo voraussichtlich notwendig ist, um einen erneuten 11. September zu verhüten, was ich nicht weiß, ob es notwendig ist, dann ist es auch richtig.
Günther Jacobs, End-60er, scharfsinnig, angriffslustig, affektgeladen bis zum Stehkragen, bleibt eisern beherrscht. Er wirft sich in die Pose des unerschrockenen Realisten, zeiht seine Gegner der Traumtänzerei und provoziert harte Kritik. Doch das ficht ihn nicht an. Auch nicht die Frage, ob er mit neuen Vorschriften das Folterverbot aufweichen will.
Das sollen die erfahrenen Vertreter des Innenministeriums beantworten. Ich weiß doch nicht, wie aktuell im Moment das Aufkommen großer terroristischer Attentate in Deutschland ist. Ich sage nur, was passiert, wenn etwas aufkommt. Sie müssen meine Ausführungen zu 95, wenn nicht 98% deskriptiv nehmen. So ist es. Sie können doch nicht bezweifeln, dass 129a, Kontaktsperre, Sicherungsverwahrung, dass das nicht Vollbürgern gilt.
Zuerst möchte ich widersprechen, dass Jacobs zumindest mit 98% nur beschrieben habe. Er hat natürlich beinahe mit 99% gewertet und er steht diesem feinstrafrechtlichen System insgesamt nahe. Und ich halte es, gelinde gesagt, nicht für überzeugend.
Rainer Griesbaum leitet die Abteilung Terrorismus bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.
Stichwort Feind. Ich bin bei der Bundesanwaltschaft groß geworden mit der Bekämpfung des Terrorismus der RAF. Nach dem Etikett, das Herr Jacobs verteilt, Feinde. Das heißt, sie wären nach Sonderregeln behandelt worden. Mancher mag behaupten, das war auch so. Das mag eine andere Diskussion sein. Wir müssen die Gesamtentwicklung sehen. Und dann ist doch festzustellen, dass Jahrzehnte nach dem Herbst 1977 in Deutschland die Regelungen 57a oder Gnadenwesen fast auf alle diese Verurteilten Anwendung gefunden haben.
Im Laufe der Zeit wurden den RAF-Gefangenen die Reststrafen auf Bewährung erlassen. Oder sie wurden begnadigt.
Ich würde das als Zeichen nehmen, dass in der Terminologie anderer, nicht in meiner,
Feinde zu Bürger geworden sind. Eine Chance, die ich nach dem System, das Herr Jacobs vertritt, vertan sehe. Wir haben Verdächtige, die werden verdächtigt, vielleicht ein Hochhaus mit 3000 Leuten in die Luft gesprengt zu haben. Ob sie böse sind, weiß ich, wenn Rechtskraft eingetreten ist und vielleicht dann nicht mal wirklich. Ob sie böse geblieben sind, weiß ich am Ende der Strafvollstreckung, des Strafvollzuges.
Plötzlich ein dumpfes Poltern. Alle Blicke im Hamburger Gerichtssaal richten sich auf Munir el-Motassadek, dem ein Aktenordner heruntergefallen ist. Ach ja, der Angeklagte. Man hat ihn fast vergessen. Seit Monaten sitzt er da und schweigt, streicht seinen dunklen Bart oder flüstert einem Verteidiger etwas ins Ohr.
Der leitende Bundesanwalt für die Verfolgung des Terrorismus sieht im Paragraphen 129a keinen feinstrafrechtlichen Fremdkörper, sondern bei aller Vorverlagerung der Strafbarkeit eine Norm, die sich mit rechtsstaatlichen Mitteln zügeln ließe.
Und deshalb sage ich ganz klar, unser Strafprozessrecht, unser Strafrecht ist ausreichend, den Rechtsstaat zu rüsten gegen terroristische Straftaten. Lassen Sie den Blick schweifen und vergegenwärtigen Sie sich die großen terroristischen Anschläge der letzten 2 Jahre. In welchem Staat wurden Anschläge verhindert? Und deswegen ist dieses Schielen auf polizeirechtliche Mittel eine verhängnisvolle Liebelei mit einem System, das einen Rechtsstaat viel mehr aus den Fugen bringt, als es ein terroristischer Anschlag tun kann.
Fast möchte ich zu Herrn Jacobs sagen, das haben Sie nun davon und das haben Sie mit Ihrer Theorie angerichtet, dass ein Bundesanwalt, der für Terrorismusbekämpfung zuständig ist, hier dafür tosenden Applaus bekommt, dass er sagt, das Strafrecht und das geltende traditionelle Prozessrecht, wie es inzwischen geworden ist, sei ausreichend. Brauche nicht noch mehr verschärft zu werden.
Strafverteidiger wie Professor Rainer Hamm aus Frankfurt am Main, die den Antiterrorparagraphen 129a kritisieren, teilen die Einschätzung, es handele sich bei dem im Zuge der Bekämpfung der RAF eigens geschaffenen Gesetz um Einsprengsel von Feinstrafrecht.
Das ist in der Tat eine bemerkenswerte Entwicklung, die damit zusammenhängt, dass wir eigentlich immer so die Hoffnung haben, dass Sie, Herr Jacobs, mit Ihren goldrichtigen Befunden über die Pervertierung des Strafrechts und des Strafprozessrechts endlich noch den Satz dazu sagen, und das ist schlimm. Stattdessen sagen Sie, das ist notwendig und das ist legitim.
Dann muss jeder Einzelne von euch die Zähne zusammenbeißen, wie es unsere Vorfahren taten vor dem Zusammenstoß in einer Schlacht. Und beim Nahkampf muss man stark zuschlagen, wie Helden, die nicht mehr in diese Welt zurückkehren wollen. Und du musst laut ausrufen, Allahu Akbar, weil das Allahu Akbar in den Herzen der Ungläubigen Angst hervorruft. Danach wendet den Brauch des Propheten hinsichtlich der Gefangennahme an, nehmt einige von ihnen gefangen und tötet sie.
Nein, wenn es um die Beschuldigten geht, die Sie nicht Beschuldigte, die Sie nicht Verdächtige, sondern die Sie Terroristen nennen, die Sie Feinde nennen, wenn es um diejenigen geht, wieso braucht man dann überhaupt noch irgendwelche rechtsstaatlichen Kautelen und Begrenzungen? Auch der schlimmste Terrorist hat, wenn er sich nicht selbst in die Luft gejagt hat, durch einen Selbstmordattentat und in ein Strafverfahren verwickelt wird, in der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz und die Grundrechte auf seiner Seite. Und das Wort Grundrechte vermisse ich in all Ihren Vorträgen von vorne bis hinten.
Was ich will, ist eine hinreichende Trennung der Normen, die für den Ausnahmefall gelten, und der Normen, die für den Normalfall gelten. Wenn der Staat aber eine Regelung trifft, sollte er zwischen dem, was nur dem Feind gilt, und dem anderen, was auch dem Bürger gilt, sauber unterscheiden. Weil ansonsten das Feindstrafrecht das Bürgerstrafrecht kontaminiert.
Mit Verlaub, das eigentlich Gefährliche in einer Gesellschaft sind Menschen, die vorgeben, sie zu schützen und damit zerstören. eigentlich erwartet man von älteren Männern oder älteren Menschen eine gewisse Weisheit. Sie sind ein gefährlicher alter Mann, aber wir hören Sie trotzdem an und wir haben uns mit Ihnen gerade deshalb auseinanderzusetzen.
Sie machen sich doch ein bequemes Leben und schauen gar nicht auf die Härte der Realitäten, die da sind.
Jetzt sagen Sie uns doch mal bitte, was ist denn an dem Begriff Feindstrafrecht überhaupt recht? Ihre Vorstellungen, die Sie haben, sind doch gar keine Vorstellungen einer Rechtsordnung, sondern Sie haben die Vorstellung von einer Gewaltordnung.
Natürlich ist das so, dass wenn wir anfangen, zwischen Feind und Freunden zu trennen, das eine gefährliche Sache ist.
Sie wollen gar kein Recht. Sie wollen Menschen vogelfrei machen, mit denen man alles machen kann, bis hin zur straflosen Tötung. Und das ist kein Recht. Und das ist auch kein Kampf. Das ist enthemmter Krieg und pure Gewalt. Und das ist unser Problem mit Ihnen.
Wir werden damit leben müssen, dass das Recht, wie unser Leben, schmutzig ist. Das ist mein Schlusswort.
Ich habe Ihnen eine Frage gestellt, Herr Zeuge. Antworten Sie mit Ja oder Nein. Dominic Puopolo Jr. ist aus den USA als Nebenkläger zum Prozess nach Hamburg gereist. Seine Mutter starb im ersten Flugzeug, das wahrscheinlich Atta in den Nordturm des World Trade Centers steuerte. Der Vorsitzende unterbricht den Nebenkläger sanft und macht ihn mit den Gepflogenheiten des deutschen Strafprozesses vertraut. Puopolo hat in Hamburg ein Apartment angemietet und nimmt alle Strapazen dieses Prozesses in Kauf. Ausgerüstet mit Prozessakten und einer Flasche Cola Light, am Revers einen dezenten Anstecker mit dem Sternenbanner. Er fordert, der Angeklagte müsse mit den Taten seiner Komplizen konfrontiert werden. In einem Fair Trial, under the rule of law.
Es gibt sicher viele Leute,
Winfried Hassemer, Strafrechtslehrer und Verfassungsrichter.
Es gibt sicher viele Leute, die der Meinung sind, die Bedrohung sei mittlerweile jetzt so nah und so schlimm, dass man alte Bedenken aufgeben sollte.
Wenn alles so gelaufen ist, wie es soll, dann soll jeder von euch auf die Schulter seines Bruders für die gegenseitige Zuversicht klopfen. Und im Flugzeug und im Cockpit soll jeder von euch seinen Bruder daran erinnern, dass diese Mission für Gott, den Großartigen und Erhabenen, ist. Schön wäre es, wenn man einige Verse des Korans lesen könnte.
Was bringen Maßnahmen und was kosten sie? Und die Kosten sind auch Beeinträchtigung von Freiheitsrechten. Im Zweifelsfall erstmal alles irgendwo abzuräumen und für möglich zu erklären, das macht für mich keinen Sinn, denn sonst wird ein omnipotenter Sicherheitsapparat vorgetäuscht, der letztlich nicht omnipotent ist.
Der Terrorismus hat uns nicht erst am 11. September 2001 überrascht, sagt Ernst Urlau. Es gibt ein Regelwerk, das gegen terroristische Aktivitäten erprobt ist. Statt in Kategorien von Feindstrafrecht zu denken und die Lage womöglich noch zu verschärfen, solle Sicherheitspolitik besser auf die Rahmenbedingungen einwirken. Also die Rekrutierung und Mobilisierung islamistischer Terroristen eindämmen.
Jeder Anschlag ist ein Anlass. Aber das ist ein altes Problem. Spektakuläre Ereignisse heizen die Diskussion wieder an.
Ich halte die Gefahr insgesamt nicht größer als vor 20 Jahren. Da war das Schlagwort organisierte Kriminalität.
Im Rechtsstaat gibt es Institutionen der Kontrolle und Menschenrechte, die von einem wachsamen Verfassungsgericht leben. Urteile wie das, mit dem die Abschussermächtigung des Luftsicherheitsgesetzes, die sich auf entführte Passagiermaschinen bezog, für nichtig erklärt wurde, stellen einigermaßen sicher, dass nicht alles, was polizeilicher oder militärischer Logik folgen mag, auch für rechtens erklärt wird.
Zwei Verteidiger haben anderthalb Tage lang ihre Plädoyers gehalten, ihre Argumente dargelegt. Im Zweifel für den Angeklagten, das ist ein fundamentaler Grundsatz. Lassen Sie dem fairen Verfahren ein faires Urteil folgen. Sprechen Sie den Angeklagten frei. Jetzt hat der Angeklagte Munir el-Mutasadek das letzte Wort. Langsam beugt sich der blasse Mann nach vorn, schaltet sein Mikrofon ein. Meine Verteidiger haben alles gesagt. Fünf schüchterne Worte am Ende eines einjährigen Prozesses.
Sie werden immer versuchen, mit dem Instrumentarium der Beobachtung und der Verfolgung ein Optimum an Sicherheit zu organisieren. Aber allen Beteiligten ist klar, dass sie keine absolute Sicherheit organisieren können und dass sie deswegen immer mit Restrisiken operieren müssen.
Wenn sich dann die wahre Verheißung nähert und die Stunde Null erreicht ist, zerreiße dein Gewand und lege deine Brust frei, um den Tod auf dem Wege Gottes willkommen zu heißen. Entweder schließt du mit dem Ritualgebet, wenn das möglich sein sollte, dass du einige Sekunden vor dem Ziel beginnst, oder deine letzten Worte sollen das Glaubensbekenntnis sein. Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet.
Selbstmordattentäter lassen sich vermutlich nicht abschrecken. Womit sollte man das tun? Das ist keine Frage des Strafrechts. Die lassen sich auch nicht mit einem anderen Strafrecht abschrecken.
Feindstrafrecht? Über Terroristenbekämpfung im Rechtsstaat. Ein Feature von Horst Mayer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Ursula Illert, Axel Gottschick, Hüseyin Çırpıcı, Hans Bayer und Volker Risch. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Jürgen Hille. Regie Peter Behrensen. Redaktion Karin Beindorf.